Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
Nach 80 Folgen haben wir endlich wieder Lukas Viehoff von Strede zu Gast bei uns im Studio in Köln, der heute wieder erneute Einblicke gibt in seine Rennradbekleidungsmarke Strede. Es ist wirklich beachtlich, denn in 18 Monaten ist sowohl bei Strede als auch bei uns viel passiert. Lukas war der erste Gast in diesem Podcast, hat Folge 1 abgebildet und damals hat die Rennradbekleidungsmarke fünfstellige Umsätze im Monat gemacht. Heute sieht das tatsächlich ganz anders aus. Sie sind auf einer Multiple 7-Figure Runrate im Jahr. Es ist unglaublich, was die beiden, also Lukas mit seiner Co-Founder Caro, hier aus Köln abreißen, denn sie sind eigentlich nur im Team Vollzeit zu zweit. Es ist ein unglaublich leanes Modell, was sie fahren. Gleichzeitig haben sie eine unfassbar starke Marke aufgebaut, die sich extrem in dem Bereich etabliert hat. Es ist ein cooles Gespräch geworden, in dem wir so ein bisschen rekapitulieren, was wirklich die entscheidenden Punkte waren, wie man von 5 auf deutlich 6-stellig im Monat geht und auch so ein bisschen darüber spricht, was wirklich eine erfolgreiche Marke ausmacht und wie diese mittelfristig dann auch einfach weiter wachsen kann. Am Ende sprechen wir auch ganz offen darüber, wie Strede bzw. Lukas Performance Marketing sieht. Lange haben sie das so ein bisschen hinten angestellt bzw. einfach differenziert betrachtet. Heute ist es ein wichtiger Bestandteil geworden. Deswegen will ich gar nicht lange um den heißen Brei drum rumreden. Es sind extrem viele Nuggets in dieser Folge drin. Deswegen viel Spaß und los geht's.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded. Heute wieder mal mit dem Lukas von Strede. Freut mich, dass du da bist. Hi.
Ja, ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen.
Ja, ist ja eine absolute Kölner Legendenfolge. Du wohnst ja sozusagen hier um die Ecke und wir kennen uns ja alle auch schon ein bisschen länger.
Ja, ich bin hergescootet.
Echt? Also, ja. Also so, wie heißen nochmal die Schuhe, wo unten so eine Rolle drin ist?
Heelys,
oder? mit den Heelys von Brüssel bist du
aber auch diese Steinweg. Es gab immer so ein Kind in der Schule, das hatte diese Heelys und damals war ich so low-key neidisch. Aber mittlerweile weiß ich nicht mehr, ob das so cool ist.
Heute bist du nicht mehr so neidisch, oder was?
Ja, ich habe ein Fahrrad.
Ja, okay, easy. Also, das ist schon eine ziemlich besondere Folge, weil man muss natürlich sagen, nur die wahren OGs dieses Podcasts, sage ich es einfach mal, werden wissen sozusagen, wie wir sozusagen im Verhältnis stehen, weil die allererste Folge von E-Commerce Decoded, die am, glaube ich, 1. Mai, wenn ich mich nicht hier entsinne, 2023 rausgekommen ist.
Achso, ich wollte gerade sagen, das ist schon so lange.
Ist halt trotzdem auch anderthalb Jahre, war sozusagen dir gewidmet und du saßt damals noch auf der anderen Seite.
Als einziger Podcast-Gast, wie ich erfahren habe. Ja. Und danach wurde alles umgestellt.
Das Ding ist, damals wart ihr ja gerade so ein bisschen so, ja, noch recht am Anfang und jetzt ist ja auch einfach in den letzten anderthalb Jahren einfach viel passiert und da haben wir uns einfach zusammen gedacht, wäre mal wieder Zeit für eine gute alte Recap-Folge, auch mal so ein bisschen einzufangen, was bei euch so abgeht, aber auch in so nochmal spezifischere Marketingblöcke reinzugehen, weil ihr da einfach geilen Scheiß macht. Aber vielleicht für die Leute, die jetzt nicht direkt Lukas Viehoff und diese wunderbare Stimme, die wir jetzt in den nächsten 50, 55 Minuten im Ohr haben werden, kennen, stelle ich vielleicht einfach legit einfach selber gerne einmal kurz vor und sag, was ihr bei Strede macht.
Ja, ich bin Lukas, wie Moritz schon gesagt hat, genau, und wir machen mit Strede minimalistische Radbekleidung, die wir größtenteils direkt über den Online-Shop vertreiben, genau, und ich glaube, das war auch die Story vom letzten Mal, wo wir noch nicht so weit waren, wie wir gerade sind, genau, und haben uns dann, ich weiß gar nicht, wo wir letztes Mal standen, wo wir aufgehört haben, aber ja.
Du hattest, glaube ich, also ihr wart zu zweit, suchtet, glaube ich, zwei Werkstudentenpositionen, hattet gerade ein Funding gemacht und ich glaube, die Aussage, die ich auch gleich nochmal aufrollen will, war, also auf jeden Fall 6-stellige Umsätze mal im Jahr zu machen oder mal auf die 7 zu gehen. Das waren, glaube ich, so, ich habe die Folge ja gestern nochmal gehört,
ja.
So der Scope.
Ja, genau, also vielleicht kurz Recap der Entwicklung, also große 7, kann man ein Häkchen hintermachen, also hat
sich eigentlich, Glückwunsch.
Danke. Hat sich auf jeden Fall gut entwickelt über die letzten ein, zwei Jahre und eigentlich genau das, was wir damals oder was ich damals schon im Podcast irgendwie angesprochen hatte, haben wir auch so fortgeführt, also das Setting ist nochmal super lean, das heißt wir machen das eigentlich zu zweit, haben ein paar Werkstudenten mit an Bord und viele Prozesse sind outgesourced und so wollen wir es eigentlich auch weiterführen. Genau, dass man halt einfach sehr leane, schlanke Prozesse, sage ich mal, hat und dann nicht in der Koordination versinkt. Und genau, die andere große Entwicklung ist, glaube ich, so die Marke an sich, die einfach auch zeitbedingt an Stärke gewonnen hat und wir haben nochmal wesentlich mehr in Bildsprache, in Shootingplanung etc. Investiert, was sich dann hinten raus irgendwie gelohnt hat, weil du ja im Zweifel nicht mehr so viel fürs Performance-Marketing ausgeben musst, weil ja, du einfach eine starke Basis hast, auf der du aufbauen kannst und irgendwie einen konstanten Traffic in den Shop bekommst.
Ja, aber kann man ungefähr sagen, ist es eher sozusagen, wo es im siebenstelligen Bereich so ungefähr liegt, oder wir nehmen schon mal die erste Checkbox mit, aber gibt's da noch, kann man da irgendwas rauskitzeln?
Ich halte mich da eher ein bisschen bedeckt, okay, easy. Aber ist auch noch nicht ganz fix, ne? Muss ja. Man erst nochmal die kommenden 3 Wochen auf jeden Fall abwarten, die auch entscheidend so im E-Commerce sind.
Safe. Lass uns doch gerne nochmal kurz einfach, weil du warst, glaube ich, letzte Folge oder bei der ersten Folge auch ein bisschen aufgeregt. Wir waren auch, weiß ich noch ganz genau, mega aufgeregt. Ich habe die Folge, wie gesagt, gestern schon mal kurz gehört und ich will auch eigentlich nicht, dass jemand, der diese Folge jetzt heute hört, zur ersten Folge zurückgeht und da wieder anfängt, weil einfach Qualibyte einfach extrem viel passiert ist. Deswegen lass uns auch versuchen, kurz bevor wir so ein bisschen, du hast es eben schon angeschnitten, so ein bisschen Brandbuilding, Performance Marketing, Community nochmal da reingehen. Lass uns gerne einmal kurz das Feld aufrollen, wie es zu Sträde einfach einmal kam. Grundsätzlich war es ein bisschen so, Corona hat reingekickt, Lukas hat sich ein neues Hobby gesucht, wie es irgendwie gefühlt jeder Ende 20-Jährige dann irgendwie gemacht hat, und du bist dann auch irgendwie beim Rennradsport rausgekommen.
Ja, genau, also verfrühte Midlife-Crisis, sag ich mal. dann auch Corona.
Quarterlife, oder nicht?
Ja, Corona-bedingt dann, hab Caro kennengelernt. Und sozusagen die andere Gründungspartei, die Jungs, mit denen wir das zusammen machen, und haben das Projekt dann ins Leben gerufen, dann über die Zeit 2 Angel-Runden gemacht und sind dann jetzt genau zu dem Punkt, sag ich mal, gewachsen, wo wir jetzt gerade stehen. Aber so war das Setting eigentlich auch ganz klassisch irgendwie aus der WG gestartet mit den ersten Samples, dann zu Hause die Lagerung gemacht, selber verschickt, ausgelagert, erstes Büro irgendwie bei Bobikes in Ehrenfeld mit drin, mit Showroom, da auch Kunden beraten, genau, und jetzt ein anderes Büro umgezogen, wo wir noch ein bisschen mehr, ja, sag ich mal, Kreativfluss haben. So das ist die Long Story Short.
Grundsätzlich kann man so ein bisschen sagen, so die DNA von Sträde ist einfach so ziemlich minimalistisch designte, hochqualitative Rennrad-Bekleidungsprodukte.
Genau, also verschiedene Säulen, würde ich sagen. Also sehr, sehr clean, minimalistische, bedeckte oder gedeckte Designs, gedeckte Farben, die sehr gut zusammenpassen. Ein begrenztes Produktportfolio, also dass dieser Minimalismus-Gedanke halt eben nicht nur im Design sichtbar wird, sondern im Produkt und im Produktportfolio halt eben selbst. Das geht dann wieder Hand in Hand mit den Sets, den Bundles, die wir machen. Also du kriegst dann halt vorgefertigte Sets, die zu deinen Bedürfnissen passen. Also es ist nicht nur so, hey, du kannst jetzt irgendwie 10 Teile kombinieren und Mengenrabatt und kriegst 15%, sondern wir schauen wirklich, dass wir Kombinationen halt eben empfehlen, die für den Nutzer Sinn machen. Also du hast zum Beispiel ein Gravel-Bundle, was dann bedeutet, okay, du bist vielleicht ein bisschen lockerer unterwegs, fährst mehr im Gelände, dann hast du halt eher ein Shirt und eine Cargo-Bib, wo du Seitentaschen hast, und dann gibt es das Aero-Bundle, was dann eher für den klassischen Rennradfahrer, den Roadie, sag ich mal, ausgelegt ist, wo es alles schön eng anliegt, du möglichst wenig Luftwiderstand hast, etc. Genau, und so, das ist so der Kern der Produkte, würde ich sagen. Ja, und dann,
aber das Ganze transformiert sich auch so ein bisschen so auch auf alles andere, ne? Also wenn man sich sozusagen den Shop anguckt, sieht man auch ein sehr minimalistischen, ruhiges Design, jetzt kein freaky, keine Ahnung, Countdown, yo, das ist irgendwie noch nur noch zwei Stück verfügbar, weißt du, wie ich meine?
Also wenn man sich Temu im Vergleich zu euch anschaut, dann sieht man, glaube ich, einen ganz klaren Unterschied.
Ja, genau, also das haben wir am Anfang nicht so krass gemacht, aber wir hatten ja auch mal anfangs drüber gesprochen, ist ja schon jetzt 2-3 Jahre her, als wir das Shop-Redesign gemacht haben, dass die Marke sich halt irgendwie in allen Elementen widerspiegeln muss. Ich glaube, da haben wir auch noch einen Weg vor uns, so einerseits shopseitig, E-Mail-Kommunikation etc. Da kann man auf jeden Fall noch dran schrauben, aber im Endeffekt lebt das Markenkonstrukt dann davon, dass du halt an allen Touchpoints irgendwie diesen Minimalismus-Gedanken halt eben vorantreibst, und deswegen ist der Shop halt irgendwie auch sehr clean, sehr einfach strukturiert, du findest die Sachen direkt und verlierst dich nicht, so wie du es halt bei vielen Fashion-Themen oft irgendwie hast. Großer Banner, du weißt gar nicht, wo du hinkommst, neuer Drop, neue Kollektion. Das wollen wir größtenteils vermeiden. Und trotzdem halt irgendwie diesen Fashion-Gedanken und das ganze Style-Game, sag ich mal, mit einbringen.
Aber wie ist der Radfahrmarkt denn, wenn man das so nennen kann, generell aufgestellt? Weil ihr werdet ja jetzt nicht die Einzigen gewesen sein, die sich gedacht haben, okay, da kann man irgendwie eine coole Marke draus bauen. Es gab ja vorher sicherlich auch schon andere, und gefühlt nimmt das Thema ja jetzt auch immer noch mal mehr an Hype zu, wenn jeder Zweite irgendwie einen Ironman laufen möchte.
Jeder kommt da mal hin, ich sag's dir.
Deswegen,
ich habe ja auch eins.
Wie gibt's, also wie ist der Markt generell aufgestellt? Wie viel Konkurrenz habt ihr? Was kann man vielleicht noch aus Strelde rausholen?
Vor allem auch einfach, in Köln gibt's ja auch mindestens noch ein oder zwei Marken. Also Ryzen ist ja, glaube ich, noch und noch irgendwer, glaube ich, oder irgendwie die Ecke.
Ja, also du hast einerseits in Deutschland, aber auch in Europa viele Marken, auch weltweit. Also es ist, ich würde sagen, es ist schon ein umkämpfter Markt, es ist auf jeden Fall crowded. Es gibt viele etablierte Player, die schon lange einfach dabei sind, die irgendwie so den Heritage-Gedanken mitbringen, viele neue, die irgendwie auch dann über Corona entstanden sind. Ich glaube, man darf sich da gar nicht so krass an den anderen orientieren, sondern was uns, glaube ich, sehr stark geholfen hat, hey, wir hatten irgendwie eine klare Vision, was wir mit der Marke, mit dem Shop, mit den Produkten aussagen wollen, und da haben wir uns immer ja sehr stark dran orientiert oder unsere Aktionen dran ausgerichtet, ohne jetzt viel rechts, links zu gucken. Ich glaube, generell kann man sagen, wenn du jetzt anfängst, wir machen auch viele Kundeninterviews, das kam irgendwie da nochmal ein bisschen raus, hey, dann shoppst du vielleicht mal dein erstes Kit irgendwie auf Amazon oder gehst zu Decathlon. Genau, und danach schaust du mal weiter. Dann gibt's halt irgendwie so dieses Mid-Price-Segment, wenn du so von Decathlon, Aldi, Amazon meistens weggehst, wo dann andere Player sind, wo ich uns persönlich jetzt auch irgendwie ansiedeln würde, also Mid-Price, Premium irgendwie. Genau, und wenn du dann noch weiter gehst, kommst du auf jeden Fall nochmal ein anderes Sphären, wo es wieder andere Player gibt, wo du dann halt für ein Kit auch mal 400-500 Euro zahlen kannst. Ne? Also ist, glaube ich, vielleicht auch irgendwie so ein bisschen die Entwicklung des Nutzers oder der Person, wo man jetzt gerade in der Fahrrad-Journey irgendwo steht, welche Produkte sich man dann holt. Aber viele Leute holen sich einfach auch irgendwie 7 verschiedene Marken, gucken, was am besten passt und kombinieren die Sachen irgendwie. Also es gibt jetzt nicht irgendwie so den Stereotyp Radfahrer, der das kauft und der andere kauft wieder das.
Ja. Verfehlt. Wie ist denn das so ein bisschen, also Marvin hat das jetzt gerade so ein bisschen schon angeschnitten, wenn man sich so ein bisschen auch einfach sozusagen die letzten 18 Monate vielleicht einfach mal so ein bisschen so einfach separiert anguckt von allem, was davor war. Und die Frage wäre dann halt so ein bisschen, okay, wie kriegt man das denn oder wie habt ihr es überhaupt hinbekommen, so ein Wachstum erstmal zu legen, weil das ist ja schon auch sozusagen Mann zu Mann schon ein ziemlich krasser Weg. Ist es dann wirklich, wie Marvin gerade eben schon so angeteasert hat, einfach sozusagen dieser kranke Hype im Radsportmarkt, der ja irgendwie gekommen ist. Also es gibt ja irgendwie 7 Millionen Creator gefühlt, die halt irgendwie Thema Fahrradfahren, Running ist ja auch so mit drin, Triathlons im Allgemeinen so ein bisschen vertreten. Ist es dann einfach nur Wachstum über einen Hype oder was würdest du sagen, waren einfach die wichtigsten und entscheidendsten Faktoren für dieses ja schon sehr beachtliche Wachstum, was ihr da jetzt in 18 Monaten hingelegt habt?
Ich glaube, letztendlich sind mehrere Sachen, also genau das, was ihr beide jetzt angesprochen habt. Ich glaube, also seit Corona, da hat man es ja schon ein bisschen gesehen, sind die Leute irgendwie mehr aufs Radfahren wieder aufmerksam geworden und in den letzten 2 Jahren ist das dann nochmal stärker irgendwie gepiekt. Auch super viele Mädels sind in den Sport eingestiegen und das siehst du halt auch, wie du gesagt hast, irgendwie in der Creator-Bubble, dass da immer mehr Leute irgendwie ins Radgame einsteigen. Das ist der eine Faktor. Also die Nachfrage ist einfach gestiegen. Ist
schon so ein bisschen so ein Trendsport gerade, oder?
Also ja, auf jeden Fall. Also ich kriege auch immer mehr Anfragen von Freunden, hey, will jetzt mal irgendwie einsteigen, welches Rad soll ich mir holen, etc. Ne? Also
schick mal ein paar Produkte
rüber. Erstmal machen wir eine Pedal Collection.
Safe. Da kommen wir nachher zu. genau. Und dann glaube ich Geduld. Also dass wir, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, so wir haben jetzt nicht diesen klassischen, hey, ich habe ein Problem, das ist die Lösung und ich kann das jetzt über eine Ad krass hochskalieren Case, sondern...
Oder auch einfach so ein Produkt, was halt so einfach so ein Urgent Need hat, weil ich es jetzt sozusagen komplett neu sehe.
Genau, es geht irgendwie über Funktionalität und dann auch Coolness, muss man sagen. Das heißt, ich glaube, das, was ich eben angesprochen habe, die Geduld, sich seinen Werten oder seiner Mission, sage ich mal, was man erreichen möchte, halt irgendwie treu zu bleiben und da halt konstant dran zu bleiben und dann auch nicht in eine Rabattstrategie oder in irgendwelche Paniken zu verfallen. Ich glaube, das war sehr wichtig. Und dass wir halt die Marke halt einfach nochmal visuell weiterentwickelt haben. Und wenn du das dann halt mit der Zeit nimmst und der Markt wächst und du platzierst dich gut und hast eine sehr starke Bildsprache, dann, um es mal gelinde gesagt auszudrücken, musst du auch nicht extremst viel oder immer weiter Kohle, sag ich mal, in Meta und Co. reinstecken, damit das Ganze wachsen kann. Also ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiges Learning.
Das Ding ist so ein bisschen so, wenn man, also du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen so in den Raum geworfen, so die Stärke einer Marke und wie wichtig das ist, einfach sozusagen Strähde sozusagen, für die es nutzen, halt einfach als starke Brand auch einfach platziert zu bekommen, dass es halt einfach so ein krasser Hebel ist. Und ich glaube, viele Brands wissen vielleicht im ersten Schritt gar nicht so ganz genau, was ist eigentlich genau meine Brand, was ist eigentlich genau meine Identity. Die haben halt eher ein Produkt als eine Brand und skalieren dann so gesehen erstmal übers Produkt und kommen dann erst an den Punkt so ein bisschen so, wie kriege ich eigentlich eine Marke aufgestellt, weil es halt langfristig extrem wichtig ist. Bei euch vom Gefühl war es einfach so, dass die Marke zu entwickeln eigentlich so die Prio 1 hatte vor irgendwie einer Skalierung. Und da wäre halt so ein bisschen so deine Meinung spannend zu wissen, wie du so ein bisschen so das Thema zu sehen, wie schafft man vielleicht erstmal grundsätzlich eine Marke, was macht deiner Meinung nach vielleicht erstmal eine gute Marke aus und wie vielleicht bekommt man es erstmal so hin, so eine eigene Vision, weil also Marvin und ich haben auch eine Idee, was sozusagen, was ist AppScale, für was soll das stehen, was sind so ein bisschen so die Werte, die wir vertreten, aber bei uns ist es sozusagen eine Agenturdienstleistung, wo es vielleicht jetzt nicht so extrem wichtig ist, das sozusagen auch perfekt nach außen kommunizieren zu können. Bei euch ist es ja ganz anders.
Ja, ich glaube, was du jetzt gerade angesprochen hast, nochmal ein ganz spannender Gedanke. Ich glaube, man muss sich erstmal vorab Gedanken machen. Macht es jetzt überhaupt Sinn, so krass in der Marke zu denken, wenn ich jetzt halt irgendwie ein Amazon-Produkt habe und ich verkaufe irgendwie ein Holzbrettchen oder so und das hat einen guten Preispunkt, dann muss ich mir da vielleicht erstmal gar keine Gedanken machen und mache erstmal Keyword-Optimierung und so weiter. Ne? Bei uns war von Anfang an klar, okay, es hat einfach, also Radsport hat einfach eine große Fashion-Komponente. Das ist jetzt nicht, wenn wir laufen, dass du irgendwie wild zusammenwürfelst und dann verschwitzt und unter die Dusche springst. Du fährst danach noch auf Mallorca irgendwie einen Café und willst gut aussehen. So, das ist der Use Case, müsst ihr euch vorstellen. Genau, so. Und jetzt Konstrukt Marke, das ist natürlich immer, also ich kann nur aus der eigenen Erfahrung sprechen, das ist natürlich irgendwie ein fiktives Konstrukt, was schwer zu greifen ist. Wir haben am Ende irgendwie halt letztendlich festgezurrt, was wir aussagen wollen. Und wie gesagt, das muss sich dann irgendwie in allen Elementen widerspiegeln. Einfach so groß unter dem Banner Minimalismus, dann fällt dann noch sowas rein wie sehr starker Kundenservice, vielleicht gutes Referral Game, keine Verwirrung, Einfachheit, so dass man halt da irgendwie die Eckpfeiler hat und das muss sich dann halt in den verschiedenen Elementen der Marke wie Bildsprache und Co. irgendwie widerspiegeln, wie man das dann hinbekommt. Also ich glaube, wir mussten da auch erstmal hinkommen und wir sind da auch noch nicht am Ende.
Aber wie macht man sowas beispielsweise? Also
konkret.
Also so sehr konkret und sozusagen hands on the job beispielsweise. Also
das heißt,
vielleicht kannst du erst erzählen, was so ein bisschen so, wie sehen eure Bilder so ein bisschen aus? Die sind ja einfach so extreme Mutbilder irgendwie in den Alpen geschossen bei mittelmäßig geilem Wetter, wo die Wolken sehr tief hängen beispielsweise, also wo einfach eine extrem krasse Qualität mit drin ist.
Ja, also wenn wir ein Shooting planen, das dauert dann halt auch teilweise mehrere Monate und du hast halt einfach ein On-the-Go, zum Beispiel auf dem Handy. Ich screenshotte mir alles, was ich irgendwie interessant finde, baller das in dieses Moodboard rein. Und wenn wir ein Shooting machen, nehme ich mir halt wirklich ein, zwei Monate vorher Zeit zusammen mit Caro und wir clustern das irgendwie in Bereiche. Hey, okay, irgendwie das ist auf dem Fahrrad, das ist ohne Fahrrad. Hier wird viel mit Schatten gemacht. Das passt zu uns als Marke, das passt nicht. Ne, dass du halt irgendwie dann ein Raster entwickelst. Hey, okay, das sind irgendwie Elemente. Bei uns ist das irgendwie, ja, vielleicht gedeckte Farben dann halt auch im gesamten Stimmungsbild halt irgendwie wiedergeben. Du hast irgendwie Edges, du kannst mit Schatten spielen, dass du da halt irgendwie Elemente rausarbeitest, die spannend sind. Und dass du das dann halt eben auch dann im Shooting wirklich abbildest. Ne? Also wir haben dann wirklich auch teilweise ausgedruckten Katalog, hey, das wollen wir machen, das wollen wir nicht machen, das sollte nicht passieren. Und was, glaube ich, viele Marken dann auch im Radbereich machen, die machen sehr viel auf dem Fahrrad. Und wir gucken, dass wir halt auch mal mit Birkenstocks oder mit Sneakern oder so halt in so einem Zusammenhang, den du vielleicht nicht direkt erwarten würdest, Bilder machst. Wir sind dann irgendwie so bei in Österreich auf so ein Solarpanel geklettert und haben da irgendwie Birkenstocks im Schnee Bilder gemacht, wo dann manche Leute sagen, ja okay, was ist das jetzt? Das ist ein bisschen wild, aber andere bleiben halt hängen, denken so, ah ja okay, das ist ein bisschen anders, das ist interessant. Ja, also so läuft es dann eigentlich konkret ab. War da noch eine Frage drin? Ich weiß gar nicht.
was würdest du generell sagen, waren so in der Entwicklung jetzt von den letzten 1,5 Jahren dann irgendwie so die krassesten Meilensteine? Also
was mir gerade eingefallen ist, bei den Bildern, also da mussten wir auch erstmal hinkommen, ne? Wir haben vorher halt einfach gesagt, hey, so hier, Fotograf, mach mal, sag ich mal. Aber dass du dann halt irgendwie so in diesem Creative Director Style halt irgendwie auch mehr die Zügel in die Hand nimmst oder halt irgendwie ja mitdenkst bei den Bildern, weil auch super gute Fotografen bilden dann halt manchmal sehr stark ihren Stil ab oder halten sich zu lange irgendwie an einer Szene auf, was aber so im Gesamtkontext nicht so viel Sinn macht. Mittlerweile haben wir auch einen Videografen meistens dabei, sodass du halt nochmal super moodige oder geile Videoaufnahmen hast, die du vielleicht auch in der Werbung spielen kannst, auch wenn die super unprofitabel laufen, die machen die Marke halt einfach stärker, ne? Also im Gesamtkontext macht das irgendwie Sinn. So, sorry Marvin.
Ne, alles gut. Hat ja Sinn gemacht. Vor allen Dingen fand ich den Aspekt dahingehend auch spannend, dass ihr teilweise Community-Sachen daraus gemacht habt, mhm, und gesagt habt, ey, hier, guck mal, wir wollen Content auf Teneriffa, was glaube ich, produzieren.
Genau.
Zwei von euch können irgendwie mitkommen und wir shooten dann da gemeinsam, ich glaube, was war das, 5 Tage, 7 Tage oder so Content.
Ja.
Sehr voll smart, das dann auch irgendwie zu verbinden und zu sagen, ja, okay, guck mal, hier, wir nehmen euch alle als Community irgendwie noch mit, weil ja, das haben wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht so bespielt, dass das Community-Thema auch relativ groß ist bei euch.
Ich glaube, ein spannendes Learning da ist, also das war eine super gute Aktion, auch wie du gesagt hast, in Richtung Community-Building, also wenn du nochmal in Richtung Marke denkst, wir haben das ja dann auch mit befreundeten Creatern gemacht, die mit dabei waren, du konntest die Markensprache halt in dem Setting aber nicht so gut kontrollieren, ne? Mhm. Ist genau das, was wir machen wollten.
Aber warum?
Weil wir jetzt keinen Fotografen dabei hatten, mhm, dem wir gesagt haben, hey, an dem ersten Tag machen wir nur das, machen wir nur Road, dann machen wir Gravel, da machen wir nur, okay, Video, sondern wir sind einfach zusammen Rad gefahren und haben Bilder gemacht. Und genau das sollte es, okay, auch sein. Ne? Das heißt aber am Ende hast du dann vielleicht nicht die super experimentellen Bilder, die im Voraus irgendwie geplant worden sind. Und ich glaube, am Ende macht es halt der Mix. Ne? Ich glaube, zumindest im Radsport ist Community auch ein super wichtiges Ding. Das machen wir auch mit unseren Crew-Rides zum Beispiel. Dass man das halt irgendwie ja ganzheitlich angehen muss.
Aber wie ist so ein bisschen so, also das heißt so gesehen eigentlich, geskriptete Sachen für eine Brand funktionieren besser als jetzt so gesehen die Brand, wie sie lebt, itself an sich?
Ja, was heißt geskriptet? Also ich glaube, man muss sich vorab viel Gedanken machen, was man aussagen möchte. Mhm. Und dann muss man halt so ein bisschen mit dem Flow gehen, wie das Shooting läuft. Aber immer mal wieder innehalten und gucken, hey, so wo sind wir denn gerade? Mhm. Ne? Weil das ist alles, das bedingt Zeit, das kostet alles viel Geld, deswegen.
Wie hängt denn so ein bisschen sozusagen Community mit dem Brandbuilding allgemein zusammen? Also sozusagen, das waren ja zwei grundlegende Faktoren, die ihr eigentlich sozusagen am Anfang direkt sozusagen, also simultan entwickelt habt. Also es war halt sozusagen dieser starke minimalistische Ansatz in allen Sachen, die ihr macht, aber auch so ein bisschen so direkt Strava Crew Rides und sonst irgendwas, wo ihr irgendwie auch hier in Köln irgendwie immer mal wieder zusammen mit den Leuten sozusagen mitfahrt. Wie stark hängen Brand und Community zusammen und wie zahlt sich das vielleicht untereinander auch einfach aus?
Genau, eine Sache, die ich jetzt noch nicht gesagt habe, ich glaube bei uns oder was auch generell eine starke Marke auszeichnen kann, ist halt eben Community-Kunden, die über dich reden. Also ich glaube, das ist die beste Empfehlung, die du halt eben bekommen kannst. Und das ist halt einfach, wenn man sich jetzt bei uns irgendwie die Post-Purchase anguckt, ist es einfach ein großer Anteil, also an Leuten, die über Empfehlungen reingekommen sind.
Das heißt, dann steht dann mein Onkel Micha, der hat mich hier hingeschickt so ein bisschen oder so.
Ne, wir definieren, also du kommst auf die Bestellseite, nachdem du bestellt hast, dann machst du halt diese Mini-Post-Purchase, also die kleine, sag ich mal. Und da gibt's dann halt eine Auswahlmöglichkeit, wie bist du auf uns aufmerksam geworden, Freundeempfehlung. Und das sind halt teilweise über 30%.
So. Das ist schon verrückt.
Ja. Und das gibt dir halt einen sehr starken Backbone, wenn du das dann halt eben auch forcierst. Und dann war für uns eigentlich von Anfang an klar, das geht irgendwie hier so, ne? Mhm. Hand in Hand mit dem Radsport. Wir sind eine Online-Marke, da wachsen wir, aber der ganze Offline-Bereich, der macht erstens sehr viel Spaß. Du kannst mit den Leuten Radfahren, du lernst nochmal viel irgendwie über die Community, den Kunden, vielleicht auch potenzielle Kunden, die gerade noch nicht kaufen. Und es macht die Marke einfach stärker. Ne? Also ich glaube, das kam auch so aus ein bisschen Kundenshattering nochmal raus. Viele Leute kaufen einfach online Radbekleidung nicht, weil die Sachen halt irgendwie anfassen müssen. Die müssen wissen, wie das Polster ist. Die müssen wissen, wie sich der Stoff anfühlt. Wenn das durch eine Freundesempfehlung kommt, dann ist das natürlich immer verstärkt und die können es vielleicht bei den Leuten testen. Aber warum dann nicht irgendwie ein eigenes Community-Programm etablieren, wo wir wöchentlich in 20, 30, 40, 50 Städten mit den Leuten irgendwie Radfahren, wo man halt direkt in den Austausch kommt und die Sachen halt irgendwie live erleben kann, ne? So, das war der Grundgedanke.
Ist so ein bisschen so wie, ey, bei einem T-Shirt, ich weiß nicht, ob mir das passt oder, keine Ahnung, eine Hose, deswegen bestelle ich es nicht online, nur Faktor 5 multipliziert oder so, weil das halt nochmal viel enger anliegender ist und viel wichtiger, als wieder fit da ist.
Genau, ne? Und du gibst halt auch, ist wie beim Laufschuh, ne? Es gibt ja auch irgendwie von verschiedenen Marken diese Running Clubs, die natürlich auch irgendwie ihre Produkte dann halt da präsentieren, platzieren wollen. Da gibst du ja teilweise weniger aus, als wenn du dir jetzt halt ein ganzes Set kaufst. Also es ist oft so, dass du dir dann wirklich, wenn du einsteigst und dir dann irgendwie dein erstes Ding bei Decathlon gekauft hast, dann willst du dir halt auch wieder ein komplettes Set holen und nicht irgendwie erst ein Trikot, nur Socken oder so weiter. Deswegen, das kostet dann halt irgendwie schon seine 150, 200, vielleicht 200 plus Euro. Das ist halt, Also du siehst nicht eine Ad und denkst dir, ah ja, das mache ich jetzt.
Ja,
das irgendwie sind viele Touchpoints, die da reinspielen. Und offline ist halt ein wichtiger Touchpoint.
Wie viele Leute machen denn bei sowas mit? Also ihr habt irgendwie in 40, 50 Städten diese Crew-Rides. Wie viele Leute sind dann da irgendwie so mit am Start? Weil ich stelle mir so ein bisschen vor, okay, dann gehen die Leute zusammen fahren und das ist also Mouth-to-Mouth natürlich auch stark, aber du hast gerade diesen Vergleich mit diesen Running-Clubs gemacht, wo die Leute dann irgendwie, weiß nicht, von Decathlon oder so, dass dann das ist halt irgendwie ein Konzern, da steht dann halt irgendwie ein Ansprechpartner, irgendwie der Läufer ist dann irgendwie bei Decathlon irgendwie angestellt oder sonst irgendwas beispielsweise und der kann das dann natürlich anders platzieren. Ihr seid zu zweit und habt irgendwie ein paar Werkstudenten so, du fährst ja jetzt nicht irgendwie, also dein Zeitplan sieht jetzt nicht so aus, dass du heute noch in 6 Städten bist, um Rad zu fahren, weißt du, was ich meine?
Ja, wir waren aber im Juni, haben wir komplett geblockt letztes Jahr und sind einmal komplett durch Deutschland zu jedem Ride gefahren, so mitgefahren, um das halt mal live mitzuerleben, aber so in der Regel ist ganz unterschiedlich, ne, wenn eine Region startet, sind vielleicht auch nochmal 5 da, wenn das Ganze wächst, hast du aber dann auch mal 40, 50, muss die Gruppen splitten, also in Mainz sind es teilweise 70 Leute.
70?
Ja.
Die blockieren einfach die ganze Straße.
Ja, du teilst dann natürlich auch, ne, dass die Sicherheit gewährleistet ist.
Echt?
Ja.
70 Leute? Und in Köln sind es beispielsweise?
Ich würde sagen, in Köln sind es so immer 20 bis 30. Kommt auch aufs Wetter an, kommt auf die Route an. Ne? Mhm. Kommt auch an, ob du, es ist eine Feierabendrunde, also es ist nicht am Wochenende, da kommen sicherlich nochmal mehr. Es ist um 18 Uhr. Das heißt, das muss auch irgendwie auch von der Arbeit her passen.
Dann lass uns aber nochmal trotzdem auf die Frage, die ich gefühlt vor 20 Minuten gestellt habe, eingehen mit den Meilensteinen. Weil ich finde das immer noch ein spannendes Thema. Du hast es im Schnelldurchlauf einmal am Anfang so ein bisschen runtergerattert, was es alles gab. Was würdest du sagen, waren vielleicht selber so die entscheidendsten Punkte in der ganzen Journey bis hierhin?
Du meintest, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben?
Oder seit Strelde generell, ja.
Ich würde sagen, sich immer Gedanken über die Kostenstruktur zu machen, auch wenn es mal gut läuft, nicht direkt 10 Leute einzustellen und jede Ausgabe irgendwie zu hinterfragen. Und ich glaube, dadurch sind wir zu diesem Lean Setting gekommen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Baustein, also dass die Kostenstruktur, auch wenn es mal schlecht laufen sollte, dir nicht das Genick bricht. Sich dann vorab Gedanken machen, was man wirklich aussagen will und das auch in allen Elementen irgendwie oder Touchpoints, die der Kunde hat, am besten halt irgendwie darstellt, egal ob das jetzt ein externes Bewertungsportal ist, ob das die eigene Bildsprache ist, etc. Dann in regelmäßigen Abständen, ich sag jetzt mal 3 bis 6 Monate, einfach Kundeninterviews führen, weil da lernt man so viel und das ist wie ein Kickstarter letztendlich in der Entscheidungsfindung. Genau, und Geduld bewahren, würde ich sagen. Ist natürlich jetzt marktbedingt, in dem Fall irgendwie auch, aber man darf da nicht den Kopf verlieren, wenn es mal nicht laufen sollte.
Aber gab es auch irgendwie so Momente, wo ihr gesagt habt, ey, wir haben jetzt heute die, keine Ahnung, 1000. Bestellung oder einen 100k-Tag geknackt, was weiß ich, wo du sagst, okay, hier hätten wir eigentlich mal feiern können oder vielleicht habt ihr da sogar gefeiert?
Ja, ich glaube,
die klassischen Milestones?
Ich glaube, das machen wir, also wo andere dann vielleicht untertreiben wir dann wir halten ein bisschen zu wenig inne bei, also so ein im gesamten operativen Geschäft, würde ich sagen. Also da kann man schon mal sagen, hey, okay, wir haben jetzt irgendwie ein neues Office bezogen, wir haben die und die Umsatzmarke oder die und die Bestellung geknackt, lass mal eine kleine Party machen. Ist dann eher so, ja, okay, wie sieht das nächste Jahr aus?
Was machen wir als nächstes?
Ja, wo geht's weiter? Aber ihr kennt den Struggle so, ne?
Also, da ticken wir, glaube ich, relativ ähnlich.
Deswegen bin ich unendlich dankbar, immer bei der AppScale Weihnachtsfeier am Start sein zu dürfen, die mich extremst innehalten lässt. Ja, aber ist was Wahres dran, das war immer toll.
Ja, wir haben jetzt, an einen Punkt gekommen, interessiert ja wahrscheinlich gar nicht für Podcast, dass wir es eher umbauen müssen zu einem Sommerfest.
Ist egal.
Und dieses Jahr will ich ja eh nichts sagen, du bist ja eigentlich immer der als erstes eingeladen wird. Du wirst ja schon eingeladen, sobald nur ein Datum steht. Und frecherweise hat der Lukas mir da dieses Jahr einen Riegel vorgeschoben, weil der Lukas zum 18. Mal im Urlaub ist. Das heißt, du kannst ja gar nicht.
Ja, ich arbeite viel.
Ja. Aber was ich bei euch halt einfach auch noch so ein bisschen, also sehr spannenden Punkt finde, auch vor allem, wenn man es nochmal so ein bisschen so auf den E-Commerce projiziert, du hast es vielleicht jetzt gerade sozusagen in den Meilensteinen auch so ein bisschen unklar gegangen, ist so ein bisschen eure Philosophie, das Ganze halt so in diesen Bundles zu denken. Mhm. Wie wichtig war das jetzt auch wirklich so dann fürs Wachstum, so diese Strategie irgendwie erstens A gefunden zu haben? Aber in dieser Kategorie, an dieser Strategie halt auch einfach so ein bisschen weiter festzuhalten, weil das ermöglicht euch ja schon sehr, sehr geile Metriken, von denen halt andere schon einfach, vor allem im Fashion-Bereich, auch einfach träumen.
Ja, genau, also Bundles machen halt aus, oder Sets machen aus verschiedenen Gründen Sinn, wie du jetzt gerade schon gesagt hast. Also es ist ja auch so ein bisschen so der Way to go in den letzten 2 bis 3 Jahren geworden. Hey, macht euch für Bundles, Performance Marketing wird teuer, dann habt ihr einen höheren durchschnittlichen Warenkorb, einen höheren AOV und das macht margentechnisch irgendwie mehr Sinn. So, das ist natürlich der eine Beweggrund. Also wenn ich halt einen höheren Warenkorb irgendwie füllen kann, dann habe ich mehr Spielraum, um irgendwie Marketing zu arbeiten. Auf der anderen Seite, wir machen halt nicht reine Mengendiscounts, wie ich gesagt habe, sondern es sind halt eben auf die Bedürfnisse des Nutzers zugeschnittene Sets. Und wenn du jetzt halt Anfänger bist und in zu einer anderen Marke gehst, vielleicht die seit 20 Jahren existiert, dann haben die 20 Trikots, 15 Hosen, 30 Sets und du bist komplett lost. So, bei uns gehst du auf den Shop, guckst dir die Bundles an, dann hast du noch irgendwie einen Empfehlungsguide, kannst filtern, dann landest du bei 2 Sets. Okay, fahre ich Rennrad, fahre ich Gravel, weiß ich nicht. Möchte ich vielleicht eine längere Strecke fahren oder bin ich eher der Gelegenheitsfahrer? So, das ist dann die Entscheidungsfindung. Und dann bist du bei einem Set, alles vorgefertigt, du hast Kundenbewertung dabei und dann ist die Kaufentscheidung auf jeden Fall erleichtert. Ob du das dann am Ende machst, ne? Die Leute brauchen meistens noch ein bisschen, aber es macht halt irgendwie auf vielen Ebenen Sinn.
Aber gab es so den einen Moment, wo ihr gemerkt habt, okay, wir müssen das so umstellen, oder ist das einfach so ein Learning gewesen, was dann Stück für Stück gekommen ist?
Ich glaube, der Vorteil war, wir haben super früh damit angefangen.
Deswegen,
also wir haben die Marke um die Bundles gebaut. Mhm. Oder die Bundles sind einfach ein Kernbestandteil der Marke, ne? Also das macht irgendwie Sträde mit aus, dass du halt Sets mit einer guten oder einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis bekommst, die ästhetisch aussehen, aber wofür du nicht 400 bis 500 € zahlst.
So. Aber ist das nicht auch so retourenbedingt eigentlich voll der Painpoint für euch? Also so Gedanke war, ist halt so ein bisschen so, okay, Fashion ist eh schon so ein Bereich, wo die Leute irgendwie, also was man ja sonst so hört, ist irgendwie, keine Ahnung, also bei manchen Kunden hört man dann irgendwie, weiß ich nicht, 40% Retourenrate oder sonst irgendwas, weil die Leute halt irgendwie, keine Ahnung, 8 verschiedene Größen, 7 verschiedene Farben bestellen. Bei euch ist das jetzt vielleicht nicht so, dass die Leute halt direkt, weiß ich nicht, 7 verschiedene Bundles bestellen und 6 zurückschicken, aber es ist nicht dann irgendwie eine Gefahr, dass wenn ich 4 Produkte in der falschen Größe eigentlich verkaufe, dann gehen halt 4 Produkte instant zurück.
Ja, das kannst du so und so sehen, das kann auch sein, sagen wir mal, du hast 2 Produkte, die gut passen. Also, wir vergleichen mal den Case. Du bestellst ein Produkt und es passt nicht. Es geht zurück, Marke abgeschrieben, gefällt mir nicht. Du kaufst 4 Produkte, davon passt 1. 3 passen nicht. Aber du findest das so geil, dass du denkst, okay, ich kann die anderen, das bieten wir an, jetzt nachbestellen und ich habe keine Mehrkosten. Der Versand ist weiterhin kostenlos. Der Bundlepreis wird dann sozusagen angerechnet. Also, mein Bundlepreis bleibt bestehen. Ich muss mir keine Gedanken machen. Dann ist das so aus meiner Sicht der bessere Case.
Weil du den Kunden nicht komplett verlierst, sondern halt den bei dir behältst. Ne?
Genau. Ja. Und klar, das Game ist so ein bisschen versaut, sag ich mal, durch die ganz großen Player, die dann sehr, sehr lange einfach kostenlosen Versand, kostenlose Retoure, teilweise 100 Tage plus Rückgaberecht irgendwie einräumen, was wir jetzt so nicht machen können, zumindest beim Rückgaberecht. Aber kostenlosen Versand und kostenlose Retoure bieten wir auch an, weil es halt irgendwie zum Serviceversprechen und zur Marke passt, weil wenn du jetzt ein Set kaufst für 199 €, das ist für manche Leute wenig Geld, für manche Leute ist das super viel Geld und dann nehmen wir das sozusagen in Kauf, um halt einfach, das ist halt das Markenbild stimmig ist. Ne?
Der Preispunkt, zu dem ihr das Ganze verkauft, ist halt natürlich immer ein bisschen was anderes, wie wenn die Produkte jetzt 35 € kosten würden.
Genau.
Ja. See the point. Stark. Finde ich schon eine gute Entwicklung. Wie hat sich vielleicht so ein bisschen einfach auch so ein bisschen Retention-Game bei euch einfach so dann auch einfach da jetzt so ein bisschen entwickelt über die letzten Jahre? Weil irgendwie ist mir eben noch so ein bisschen eingefallen, schon ein ziemlich spannender Case, weil irgendwie ihr droppt ja auch immer mehr Sachen. Früher war das ja irgendwie so, Winter war irgendwie immer ein bisschen schwierig, dann kamen so die ersten Kollektionen sozusagen für den Winter. Jetzt habt ihr ja so gesehen Produkte, die über ganzjährig angeboten werden können. Wie sieht's da aus?
Du meinst jetzt Retention,
also
wie viele Leute, wie die Wiederkaufsrate
haben. Kunden, die 5 Bundles bei euch gekauft haben, wahrscheinlich.
Ja, doch. Also es gibt Leute, die haben teilweise ein paar tausend Euro schon ausgegeben. Es gibt Kunden, die kaufen einen Bundle und dann gehen die zur nächsten Marke. Ne? Das sind ganz andere, unterschiedliche Leute. Es gibt Leute, die haben 7 Marken vorher ausprobiert, hat denen nicht gefallen, gepasst, finden es nicht gemütlich, wie auch immer, finden dann mit Sträde ihre Marke und bleiben halt über Jahre treu. Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Profile. Generell ist die Retention bei uns gut. Also man muss es immer ein bisschen so auf den Zeitraum rechnen. Wenn du da irgendwie die ersten 30 Tage dir anguckst, dann hast du diese kostenlosen Retouren und Umtausche da halt eben drin, was nicht so viel Sinn macht. Aber du siehst schon, dass die Leute oder ein gewisser Anteil der Leute halt konstant wiederkommt und kauft, was dann wirklich bedingt ist durch, okay, ich habe weitere Produkte, die zum, das ist vielleicht noch ganz spannend, wir gucken halt bei jeder Farbe, die wir hinzunehmen, dass die zu den anderen Farben passt. Also wir legen wirklich alles nebeneinander am PC und in Real Life und gucken, wie passt die Farbpalette zusammen, dass du dich da nicht irgendwie verlierst. Das heißt, für den Kunden, hey, ich kann, egal welche Farbe ich bestelle, es wird auf jeden Fall passen. Mhm. So, ne? Das heißt, da wird die Entscheidung irgendwie schon mal erleichtert und dann kommst du halt, wie du jetzt gerade gesagt hast, Moritz, du kommst in eine andere Jahreszeit, dann holst du dir deine Wintersachen. Und dann ist es schon sehr realistisch, wenn du eine gute Kundenerfahrung hast, dass die Leute dann halt auch vermehrt irgendwie wieder kaufen. Wir haben jetzt aber zum Beispiel nicht, das wäre vielleicht auch noch aufgekommen, haben jetzt kein Loyalitätsprogramm. Also das ist halt irgendwie intrinsisch, sag ich mal, motiviert, um den Style zu erweitern oder wenn man die Marke gut findet und auch kein Referral-Programm, weil wir halt ja sehr sparsam mit den Rabatten umgehen oder die halt eher in dieser Set-Logik halt abbilden wollen.
Verrückt. Ist es denn geplant, noch irgendwie, ich sag mal, andere Sportarten oder sowas mit hinzuzunehmen? Also könnt ihr auch irgendwie Sachen zum Schwimmen oder zum Joggen, um diesen Triathlon-Hype und sowas noch mitzunehmen, oder
auch jetzt, noch hinzuzunehmen? Jetzt kann ich den Joke von letztem Mal bringen. Schau mal, was wird, ne?
Was wird?
Ja, so ist es. Ja, also ich glaube, es hat sich ja so ein bisschen herauskristallisiert. Also
ich dachte, jetzt kommt die riesengroße Ankündigung.
Dass wir Paddle-Merch machen. Ja.
Nee, oder halt wirklich mal eine Schwimmbux oder so, weißt du? Nee, ich meine, deswegen nee. So, was wird? Und dann jetzt wäre wild gewesen so.
Ich glaube, das ist auch, also wieder auf das Markenthema sprechen zu kommen. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass du auch dich da nicht verlierst. Also ich glaube, es kann Sinn machen, in weitere Radbereiche reinzugehen, aber ich würde jetzt zum Beispiel nicht pauschal Running hinzufügen, weil dann, was bist du dann für den Konsumenten? Bist du jetzt die Running-Brand oder bist du halt die Cycling-Brand, ne? Und der
überschneiden sich aber nicht auch einfach bei eurer Zielgruppe auch oft, also die Aktivitäten, also
doch, klar.
Also wenn ich mir jetzt vorstelle, also ich fahre irgendwie einmal in der Woche beim Rennrad, wenn die Sonne scheint, und im Winter gehe ich dann irgendwie ein oder zweimal laufen in der Woche so. Das ist dann auch schon, wo ich mir denke, so, okay, wenn ich jetzt verbunden bin mit der Marke beispielsweise, dann represent, also ich stelle mir jetzt so vor, irgendwie geiles Design von euch, vielleicht in so einer Thermoshort, weißt du, wie ich meine, mit einem Innenscarf und sozusagen dann einfach so ein chilliges Ding drüber und dann irgendwie so ein braunes Shirt, wie du es ja auch ab und zu mal trägst oder so, in einem geilen Material, wo ich denke, okay, das ist dann irgendwie auch eine Brand, die sozusagen Crossover für mich funktioniert.
Ich glaube, wenn du das es kommt immer auf den Bereich an, also wenn du das jetzt in den Casual-Bereich überträgst und Hoodies machst oder Shirts, die irgendwie noch diese Tech, weiß ich nicht, vielleicht Radkomponente dabei haben, dann macht das total Sinn oder kann Sinn machen. Aber wenn du jetzt halt ein komplett anderes Thema wie Schwimmen aufgreifst, dann kannst du halt auch schnell irgendwie im Markenbild verwässern. Also das sollte man sich vorher bewusst machen, auch wenn die Überschneidung groß ist. Ja?
Okay, aber das heißt, es ist sozusagen nicht geplant, oder was?
Ja, also aktuell nicht.
Okay.
Also, let's see, ne, was passiert. Du siehst ja, wie sich manche Marken entwickeln, die gehen dann irgendwie fangen mit Sneakern an, dann kommen Taschen hinzu, plötzlich ist das einfach eine ganze Fashion-Welt, die aufgebaut haben, und machen Interior am Ende, also das kann schon funktionieren.
Verrückt. Aber man muss es halt, also wenn man es einfach so losgelöst von außen betrachtet, hast du dir ja eigentlich schon irgendwie so ein ziemlich geniales Setup gebaut, ne? Also muss man irgendwie sagen, ne?
Ja, macht
also
Spaß.
Irgendwie so, also irgendwie wächst organisch, verkauft sich recht gut organisch. Klar, wir reden jetzt gleich noch ein bisschen mehr so über euren Performance-Marketing-Bereich und was da so deine Gedanken zu sind. Aber irgendwie recht wenig Performance-Marketing im Verhältnis vielleicht zu anderen Brands, hoher AOV, was wahrscheinlich dann irgendwie auch eine recht schöne Marge halt irgendwie einfach per se dann ermöglicht. Wenn du 4 Produkte verkaufst, verdienst du einfach deutlich mehr, wie wenn du jetzt 1 verkaufst. Das ist eine hohe Identität mit der Marke an sich. Also das ist ja irgendwie eigentlich schon so, also das ist ja so ein Wunschszenario eigentlich schon fast. Also
Schlaraffenland, nee.
Ja,
also. Ja, ganz so rosig ist es nicht, ne? Also, aber klar, ne? Also wenn viele Prozesse halt ausgelagert sind, dann kann man sich, glaube ich, auf das Wesentliche fokussieren. Also wir machen die ganze Logistik halt eben nicht selber. Viele, hier zum Beispiel SEO oder SEA-Themen liegen nicht direkt bei uns. Dann das hilft einem natürlich, einen irgendwie wesentlich zu fokussieren. Du gibst natürlich aber dafür halt auch Geld aus, ne? Also man muss sich irgendwie vorab Gedanken machen, wo man hin will. Es gibt einfach auch Modelle, wo du, weiß ich nicht, viele Mitarbeiter brauchst, wo das gar kein Case ist, wo das funktionieren kann. Ja.
Aber, also das heißt happy.
Ja, auf jeden Fall. Also man kann sicherlich noch viel...
Gesicht voll rennt, auf jeden Fall.
Man kann auf jeden Fall noch viel, viel optimieren und das Ganze noch schlanker machen irgendwie. Ja, aber das alles irgendwie mit der Zeit. Also das Setting an sich funktioniert schon ganz gut, und wie du sagst, also wenn du halt irgendwie dann durch höheren Warenkorbwert, wie auch immer, irgendwie Geld generierst, das kannst du ja dann wieder in die Markenbildung stecken, ne? Du kannst halt irgendwie aufwendige Shootings machen, du kannst hier Videografen dazu nehmen, du kannst wirklich irgendwie eine Geschichte erzählen, und das returnt dann halt am Ende wieder, wenn du halt diese organische Komponente Oh Mann, der Erstversprecher, verdammt.
Nee, das bleibt aber auch einfach drin.
Das ist ja gut, dass er bei dir liegt.
Nee, passt.
Hab ich extra angestrengt.
Hab ja nicht komplett abgestochen. Nee, also was ich sagen will, wenn du dieses organische Rückgrat, sag ich mal, hast, dann und das weiter aufbaust, dann hast du eigentlich eine gute Basis, mit der du arbeiten kannst.
Stark. Ich würde sagen, ist ein guter Punkt, um überzuleiten. Marvin, du hast das Wort, weil gleich wollten wir noch ein bisschen über Performance-Marketing bei einer Brand sprechen, die es vielleicht gar nicht so krank irgendwie benötigt wie andere.
Ja, mit Fragezeichen. Also wenn man wieder in die Post-Purchase schaut, die meisten kommen schon noch über Meta. Mhm. So, das ist oft der erste Touchpoint und da akquirierst du die Leute, auch wenn es teurer ist. Und dann fängt halt erst so das Referral und das Markengame oftmals an. Ne? Deswegen, ich würde es jetzt nicht unterschätzen, aber wie wir vorher schon mal angesprochen haben, ist jetzt nicht so, dass ich eine Kampagne sehe und die denke, that's it. Mm. Ja, okay. Da gebe ich jetzt 10.000 Euro rein. So.
Dann recht schwäbisch.
Dann kurzer Cliffhanger von 5 Minuten, da gehen wir sofort weiter rein. Wir haben zwei Fragen, die wir jedem Podcast-Gast stellen.
Und vor allem du kennst die schon mal beantwortet.
Auch. Deswegen, kennst du deine Antwort auf die Frage noch?
Ich kenne beide Antworten.
Mit wem
würdest
du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen?
Boah. Soll ich habe mir gestern
solche,
Abend...
Solche helfen?
Nee, ich hab's Poldi.
Boah, ist das peinlich.
Nee, Alter, ist das geil.
Boah, ist das peinlich.
Doch.
Oh, ist das peinlich. Das war Jonas Hector.
Was? Nee. Hab ich letztes Mal Hector gesagt?
Bierchen mit Jonas Hector.
Hab ich letztes Mal gesagt?
Ja, peinlich.
Geil, boah, Alter.
Bist du stolz auf dich, ne?
Boah, ist das gut.
Ey, warum? Ich finde das voll weit weg.
Nee, das ist so gut.
Dass du das vergessen hast und jetzt einfach mit dem hier einfach Poldi zu sagen und eigentlich letztes Mal Jonas Hector. Fanboy, 1,5 Jahre. Weißt du, wie ich
Nein,
meine?
Ich hab nicht. Ich hab nicht Jonas Hector gesagt. Ich hab den Gründer.
Schneid das hier rein.
Ich hab den Gründer von Gymshark
gesagt. Aber erst hast du Jonas Hector gesagt.
Komm, Alter.
Doch. Gestern noch angehört.
Also, Ich habe gestern
darüber nachgedacht und mir gedacht, hey, habe ich irgendwie die crazy Persönlichkeit, an der ich mich orientiere oder die für mich irgendwie so einen krassen Stellenwert hat, mit der ich einfach ein Bierchen trinken gehen würde. Und ich habe ja, also es gibt Leute oder Bücher, die ich gelesen habe, wo ich denke, okay, cool, aber mit denen würde ich mich irgendwie nicht in die Kneipe setzen wollen. Da habe ich gedacht, ey, ja, Poldi, mega geil, weil der hat ja schon auch diesen Markencharakter, auch wenn er das vielleicht nicht will, mit seinen, also der ist ja schon irgendwie Geschäftsmann und hat sich hier in Köln irgendwie ein Imperium
aufgebaut. Der ist Dönermann.
Das ja, ist aber ich finde das krass, so wirklich.
Das Lustige ist, wenn du dir die Folge nochmal anhörst, genauso hast du auch eingeleitet zu Jonas Hector. Right? Genauso. So, außer das ist krass, ein Businessmann hinzugefügt. Lieben lange FC-Fan. Aber geil,
ich hab ja, ich weiß, dass so das triggert als alte Leverkusen.
Leverkusen.
Nee, da. Boah. Das hab ich nicht gesagt.
Ich muss mal gucken, ob das drin bleiben darf. Mm. Nee, aber finde ich auf jeden Fall lustig. Aber warum, also. Wieso meinst du, also. Es ist jetzt einfach sozusagen, wenn du es jetzt einfach vergleichen würdest, wir haben dich jetzt darauf hingewiesen, dass du mal Hector gesagt hast, dann irgendwie mal Poldi, gibt's irgendwie, ist es sozusagen dann jetzt einfach doch ein bisschen mehr so dieses Köln-Legende, aber auch so ein bisschen so jetzt einfach, also in den letzten anderthalb Jahren hat Poldi ja, glaube ich, auch gefühlt irgendwie 2 Millionen Dönerläden hier allein in Köln eröffnet und irgendwie nochmal 8 Millionen in Deutschland.
Ja, ich finde, er hat es halt irgendwie geschafft, sich, ja, einerseits halt irgendwie spielerisch sehr stark zu platzieren oder halt, also er hat es irgendwie geschafft, so vom reinen Fußballspieler irgendwie zum Markenbotschafter für Köln zu werden.
Für Döner.
Und hat hier irgendwie verschiedene Standbeine aufgebaut, die, also mit Poldi, du kannst ja direkt irgendwie drei Dinger nennen. Hier Straßenkicker, ja. Mangal und Ice Cream United.
Cookie Bros, United stimmt. Mag ich. Mag mein Küche, ja, du hörst das. Ich wollte mir auch schon mal hier haben. Jetzt wird das auch. Jetzt kommt er.
Also ich glaube, ist das die 80. Folge?
81.
Die 81. Folge
ist die 79. Nee, ist die 79. oder die 80. Okay. Alles die 150. Nee, aber okay, aber auf der anderen Seite jetzt so rein geschäftlich gesehen hast du, auch mit Ben Francis würdest du wahrscheinlich immer noch ein bisschen trinken gehen, aber ist jetzt nicht mehr so dieses.
Ja, schon. Also. Klar, also ich würde mich schon gerne mit
dem. Ich wollte jetzt eigentlich eher fragen, weil du jetzt ja zum letzten Mal so auch so ein bisschen so die Person geändert hast, so weißt du, einfach sozusagen von Hector zu Poldi, weißt du, wie ich meine?
Nee, ich habe gestern darüber nachgedacht und da ist nicht so die eine Person, wo ich sagen würde, ja, so that's it, ne? Also deswegen, das war so meine, ich habe 15, 20, 30 Minuten drüber nachgedacht und das war ja Poldi, that's it.
Chill, das liegt dir uns auch noch an. Ich habe 2 Tage darüber nachgedacht.
Ich habe ein Essay geschrieben darüber.
LSA, können wir am Ende können wir noch vielleicht, wenn wir die letzte Frage stellen, können wir dich ja noch so ein bisschen vorstellen mit allen Qualitäten, die du noch so hast. Aber wenn wir nochmal kurz sozusagen überleiten, so ein bisschen wieder zurück
zur Seriosität.
Back to Strähle und so gesehen, was sozusagen bei euch funktioniert hat, weil wir natürlich hier ein Wissensformat sind, wo die Leute natürlich auch mit einer geballten Packung Mehrwert sozusagen rausgehen sollen.
Ja, hoffentlich.
Bisher war es auf jeden Fall schon eine 10 von 10.
Ja, hier, das erste Learning ist alles nicht so ernst nehmen.
Das erste Learning ist, verkaufe einmal Produkte für 200 Euro. Das ist so ein bisschen das erste Learning. Aber ist so ein bisschen, war halt so ein bisschen spannend zu sehen, weil wenn man sich auch einfach so vergleicht, wie jetzt vielleicht so die normale Brand wächst heutzutage, ist es einfach krass so, okay, ich nehme ein Produkt, was halt irgendwie vielleicht ein Pain hat oder sonst irgendwas oder was halt wirklich ein Need löst, das skaliere ich einfach durch, weil ich kann es halt in verschiedensten Angles, kann ich dieses Problem bespielen, ich kann auch einfach im Performance-Marketing einfach extrem viel ausprobieren. Bei euch ist es einfach so, vor allem im Bundle halt extrem pro Preispunkt, ob ich jetzt sozusagen morgen ein Strädebundle trage oder nicht, davon wird mein Oberschenkel jetzt auch nicht zwingend dicker oder ich sehe, wenn ich fett bin, bin ich halt immer noch fett, nur halt vielleicht sogar noch ein bisschen enger, weißt du, wie ich meine? Also ist jetzt vielleicht nicht so, dass es halt irgendwie Shapewear fürs Rennradfahren beispielsweise, wo man sagen kann, okay, das löst dann nochmal so ein Painpoint. Wie ist so dein allgemeines Blick auf Performance-Marketing gewesen und wie hat sich der vielleicht so ein bisschen verändert in Betracht dieser Dimension?
Genau, also es kommt immer aufs Produkt und den spezifischen Fall dann am Ende an. Also es ist natürlich auch ein großer Vorteil, wenn du jetzt ein generisches Produkt hast, was irgendwie irgendein Problem löst, weil du kannst super viele Angles ausprobieren, du kannst einen ganz konkreten Testingplan ausarbeiten und du findest dann irgendwie so das Nugget Creative, wo du dann immer weiter Geld drauf wirfst und das Ding geht durch die Decke. Also total fair. Wir sind halt irgendwie mit unserer Nische natürlich auch begrenzt. Also ich kann natürlich immer weiter Geld ausgeben, ob sich das dann returnt, ist die eine Frage. Auf der anderen Seite habe ich halt eben nicht dieses Problem. Das heißt, bei uns sieht es eigentlich so aus, wir machen das Shooting, wir haben uns vorher ganz genau überlegt, was wir aussagen wollen. Wir haben unsere Creatives, irgendwie Images und Videos und bauen halt verschiedene Kampagnen, auch super einfaches Kampagnen-Setting. Irgendwie eine Testing-Kampagne, wo man neue Sachen reinwirft, ein bisschen A+, ein bisschen Retargeting. Da fließt ein gewisses Budget rein, aber sehr, sehr gleich verteilt über alle Kampagnen und es macht halt irgendwie dann, ja, wie sag ich mal, im Gesamtkontext auf die Marketing-Efficiency-Ratio gesehen halt irgendwie Sinn. Ne? Also dann kann auch mal eine Videokampagne dabei sein, die hat, wenn ich nur auf Klicks attribuiere, super schlechte KPIs, also super schlecht, wirklich, aber ich sage oder wir sagen, hey, die ist so von den Visuals, so geil, die läuft es halt und verbrennt auf dem Papier Geld, aber insgesamt macht das für die Marke einfach Sinn.
Also es heißt so gesehen, das macht Sinn dann für die Marke, weil es dann eben wieder auf die Marke einzahlt, einfach weil sozusagen das, was unser Freund Noah dann da sozusagen kreativ gemacht hat.
Und Mikula, bester Mann, Grüße gehen raus, auch an Noah,
Kuss. Wir sehen uns am 23., aber das ist eine andere Geschichte. Ist so ein bisschen so, dann einfach das Einzahlen in die Brand ist einfach mehr wert dann für dich einfach so effektiv gesehen, wie jetzt irgendwie einfach, also da würde, also du siehst dann Sachen, wo jeder Performance-Marketer eigentlich sagen würde, stopp, anhalten.
Korrekt.
Das macht man nicht weiter. Du sagst dann so gesehen eher, ey, das zahlt, ist, das ist genau das, was Sträde ist. Dieses und Creative wirkt genauso.
Was auch nochmal spannend ist, du hast durch den Conversion-Cycle, also manche Leute brauchen irgendwie 2 Wochen, manche brauchen 3 Monate zu kaufen. Das heißt, du hast einfach Schwankungen drin. Das heißt, mal, wenn du das jetzt irgendwie wie ein Performance-Marketer oder vielleicht auch in der Black Week, wenn du da so dir Intraday-Scaling anschaust, das ist bei uns dann ja schon möglich, aber nicht in der Art, wie es bei anderen Fällen halt irgendwie möglich ist. Weil, sag ich mal, wenn du dir eine Woche anschaust, dann funktioniert das Creative eine Woche gar nicht gut, aber in 2 oder 3 Wochen geht's ultra ab, weil es einfach Zeit braucht, dass die Leute das verstehen, das gesehen haben und dann zum Kauf kommen. Aber ja, Videokampagnen an sich sowieso immer viel schlechter als Images, aber wir sagen halt, das macht für die Marke Sinn. Und ich habe immer wieder Freunde, die mir dann schreiben, hey, was ist das für ein geiles cinematisches Video, was ihr da gerade spielt?
Aber das liegt dann hauptsächlich daran, dass ihr einfach so viel Fokus darauf legt, die Marke auch zu pushen und dann sagt, okay, es ist also okay, das einfach in Kauf zu nehmen, vielleicht die ersten 2 noch ein bisschen
schlechter zu performen. Ja, also wir haben die Hypothese, so das wird sich dann langfristig in den Zahlen halt widerspiegeln, auch wenn die Leute dann jetzt halt nicht direkt über Meta kommen. Zum Beispiel, weiß ich nicht, ich habe mal Fahrradhose mit Tasche gesehen, dann haben wir ein gutes organisches Ranking, kommen irgendwie auf die Cargo Bib, dann sind sie auf Instagram unterwegs und kriegen die Ad und denken sich, ah ja, okay, da steckt da mehr hinter, sieht ultra nice aus, googeln dann nochmal und konvertieren dann irgendwie so, ne?
Aber also, wie sieht dann so ein bisschen einfach so, oder wie ist so ein bisschen so dieses, also ja, okay, die haben dann ja sozusagen das Need gehabt, okay, ich suche irgendwie Cargohose oder sonst Cargohose Rennradfahren beispielsweise, weil ich ja so gesehen dann irgendwie schon den Need habe, es zu kaufen beispielsweise oder auf jeden Fall schon mal ein Touchpoint irgendwie zu euch ja sinnvoll sein könnte, einfach weil fährt wahrscheinlich irgendwie Rennrad oder hat irgendwas, irgendein Gefährt, wo er denkt, dass sozusagen so eine Hose passend sein könnte. Dann ist halt so ein bisschen so die Frage, wie schafft man denn dann überhaupt trotzdem einfach so ein Need irgendwie sich, also ist jetzt kein Need, aber du musst ja trotzdem irgendwie so eine Art Bedürfnis sozusagen dadurch schaffen. Ist es dann wirklich dann sozusagen einfach,
dass... Ja, Frage oder Gegenfrage, wenn du dir jetzt Klamotten kaufst, hast du immer ein akutes Bedürfnis, die Klamotten zu kaufen? Wahrscheinlich nicht.
Das Bedürfnis ist ja am Ende einfach besser auszusehen. Ja,
ich sag mir im Endeffekt so, ich kaufe zum letzten Mal Sneaker und dann habe ich am Ende des Jahres 4 weitere Sneaker gekauft. Beispiel. So, und ich glaube, wenn du halt wirklich, also es gibt sicherlich den Case, wo du ein Bedürfnis hast, wo du vorher suchst und dann bespielt wirst und dich dann irgendwie entscheidest, aber es gibt auch Leute, die haben schon Set und denken sich, ja okay, die sind jetzt cooler geworden oder hey, das holt mich komplett ab, das Bild oder das Video, ich probiere das jetzt mal aus.
Also es ist halt viel so ein Fashion-Aspekt, sage ich mal,
100%.
Mit einem kleinen Tech-Ding, das dahinter liegt, aber schon irgendwie darauf zu gucken, okay, man fühlt sich halt cooler, wenn man danach auf Mallorca nach dem Fahren zum Kaffee trinken geht.
Genau, und nochmal, um aufs Ad-Setting zu sprechen zu kommen, was vielleicht auch ganz interessant ist, also wir haben viele kleine Kampagnen, die dann irgendwie ein bisschen Budget bekommen und du hast irgendwie so diesen Gesamttopf. Aber jede Kampagne hat irgendwie ein eigenes Ziel dennoch. Die einen gehen nur auf Sale, die anderen, und das sind mehrere, gehen dann nur auf Bundles. Und da probierst du dann nochmal irgendwie andere Angles aus.
Wo du also halt als Landingpages dann?
Oder was? Teilweise Landingpages, ja. Teilweise aber auch einfach auf die Kollektionsseite.
Ja, genau, aber das wollte ich gerade, weil du hättest ja auch Sale oder Interaktion oder sowas das meinen können.
Nee,
das
genau. Ja. Nee, also schon immer auf die Webseite an sich. Und da halt irgendwie nochmal verschiedene Awareness-Stufen abrufen, also irgendwie mehr Service-Benefits kommunizieren, nur mal minimalistische Radbekleidung draufschreiben, ne, also dass du so ein stimmiges Gesamtbild hast. Ne?
Aber hat sich das dann bei euch nicht auch einfach so ein bisschen verändert, auch einfach stark? Also ich weiß noch, so ungefähr vor anderthalb Jahren meinst du eher so, ey, das funktioniert eigentlich eher nur einfach sozusagen, da habt ihr, glaube ich, seid ihr eher so auf reine Impressions gegangen, gar nicht sozusagen so Conversion fokussiert, jetzt hört sich das irgendwie 18 Monate später schon so ein bisschen an, so dass das schon auf jeden Fall deutlich professionalisierter geworden ist und du auch sozusagen die Benefits von direkten Conversions oder anderen Kampagnenarten auf jeden Fall dann irgendwie funktionierend kennengelernt hast?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist schon professionalisierter geworden. Wir haben dann sozusagen zwei Komponenten, das ist einmal Studio-Shooting und einmal Lifestyle-Shooting mit Video noch. Und die mixen wir auch kaum. Und Studio-Shooting ist in der Regel halt früher als das Lifestyle-Shooting, sag ich mal. Und die kriegen dann einen anderen Kampagnentyp, irgendwie mit zum Beispiel New Arrivals oder Neuheiten und so weiter, während die Lifestyle-Sachen dann später nochmal halt irgendwie wieder in eine andere Richtung gedreht werden. Oder die Videos, die laufen halt einfach komplett clean, ne? Also, dass du einfach verschiedene Kampagnentypen hast, die auch alle irgendwie auf Conversion im Endeffekt optimiert sind. Genau, und dann hast du halt Kampagnen, die super profitabel sind, die super gut laufen, wie eine Sale-Kampagne oder irgendwie New Arrivals funktioniert auch manchmal sehr, sehr gut. Und diese Videosachen oder reine Bilder, die einfach nicht gut konvertieren. Aber das heißt dann nicht für mich im Umkehrschluss, okay, ich werfe jetzt immer weiter Geld auf die gut konvertierende Kampagne, ne?
Okay, aber was war so der Grund, warum sich deine Ansicht oder sozusagen dahingehend geändert hat? War das irgendwie einfach ein Tipp, den du bekommen hast oder war das dann irgendwie einfach
als... Ich glaube, wir haben halt das Marktwachstum generell gesehen und dass die Zahlen halt sich gut entwickeln und dann kannst du das halt nochmal mit Performance-Marketing auf jeden Fall pushen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie krass, weil da sind wir noch nicht, aber du kannst es auf jeden Fall nochmal anschieben.
Aber es ist ja schon so, dass es auf jeden Fall deutlich nochmal, also auch ein ziemlich großer Begründungsfaktor für sozusagen auch die letzten 18 Monate war.
Ja, definitiv. 100%.
Sure. Was würdest du denn sagen, ist so, oder wie schwer würdest du sagen, ist Radbekleidung zu verkaufen dann in dem Game? Weil du kannst ja auch theoretisch sagen, ey, wir haben hier eigentlich ziemlich gute AOVs, um da Kunden mit ein bisschen höheren Preisen einzukaufen. Wir lösen aber auf der anderen Seite jetzt nicht das krasse Problem, dass wir irgendwie Krebs heilen, übertrieben gesagt. Aber
klar, also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ich glaube, dass das Schöne ist, also so Sachen, die halt diese Fashion oder Lifestyle-Komponente haben, wie, ich sag jetzt einfach mal, was gibt's noch, irgendwie alles sportmäßig, wo du irgendwie gut aussehen willst, so Snowboarden eher als Skifahren, so Snowboarden würde ich mit reinnehmen oder Schmuck zum Beispiel. Ich glaube, da kannst du nie sagen, ja, der Markt ist overcrowded, da macht's keinen Sinn reinzugehen. Ich glaube, wenn du eine gute Idee hast und also dich irgendwo zu platzieren, dem treu bist und dann halt irgendwie diesen Coolness dann mit der Zeit zumindest irgendwie mitbringst, weiß ich nicht. Du kannst ja auch coole technische Features haben, zum Beispiel zum Sportbereich, oder du hast halt einfach geile Designs, geile Farben, geile Sets, wie auch immer. Dann kann das funktionieren. Also da muss man jetzt, also ich würde jetzt nicht pauschal sagen, nee, es sind jetzt so viele Player am Radgame, das wird nicht funktionieren. Weil das war vor 3 Jahren oder 4 Jahren auch schon so.
Ja.
Und so ist es bei jeder Streetwear-Marke auch. So 6PM. Hättest du jetzt auch nicht gebraucht, die sind komplett durch die Decke gegangen, ne?
Ja, fair.
Sorry, Ashraf.
Kurzer Wutbürger. Ja, nee, ich sehe den Punkt auf jeden Fall, aber es ist natürlich dann irgendwie, also es macht es für alle halt auch einfach nicht einfacher, wenn jetzt noch irgendwie 18, also wenn jetzt noch 18 weitere oder wenn 18 weitere minimalistische Radfahrmarken jetzt irgendwie bei euch reingehen, klar, die würden sich niemals competen, weil wer hat so eine Marke wie Strähle?
Weißt du, musst du besser sein. Also da musst du halt Formate finden, die kein anderer macht. Da musst du dir vorab Gedanken machen. Dann, ich glaube, was uns halt so ein bisschen ausmacht, wir haben halt mittlerweile halt irgendwo auch diesen ja, Coolness-Faktor, es sieht gut aus, aber wir sind halt noch immer sehr bodenständig und greifbar. Also du siehst uns als Gründer auf der Webseite, du kannst auch im Kundenservice teilweise mit uns chatten. Wir machen Kundeninterviews, wir nehmen Leute aus der Community mit zum Shooting und das machen einfach nicht so viele.
Mhm. Ja. Aber dann ist Coolness halt schon das Ding, weil ich glaube, das hast du jetzt sehr oft in dem ganzen Podcast auf jeden Fall gesagt.
Und ja klar, du kaufst dir am Ende Klamotten, die du cool findest.
Ja, ja, genau. Nee, das ist halt das, wo, glaube ich, dann viele einfach auch gar nicht drauf achten und dann lieber ihre Marke am Anfang und irgendwie so ein bisschen.
Da muss man auch nochmal sehr oder sich sehr lange Gedanken drüber machen, wo findet dann die Kaufentscheidung statt. Ne? Am Anfang hatten wir oft so, okay, wir müssen jetzt noch Rabatte geben, noch mehr Rabatte.
Genau, deswegen.
Und da gibst du dich dann oftmals in eine Spirale rein, aber wenn du mit den Leuten sprichst, merkst du, hey, da findet gar nicht die Kaufentscheidung statt. Das sind ganz andere Punkte. Ne? Also, warum kann ich das nicht anfassen? Wie fühlt sich das an? Wie dick ist das Polster? Das ist jetzt nicht, ob da 20% drauf sind. Ja. Wenn die Leute wissen, hey, okay, ich kann damit 2 Stunden auf dem Rad fahren, 3 Stunden, 4 Stunden, so und so viele Kilometer, habe keine Schmerzen, dann ist egal, ob das 20 Euro mehr kostet.
Mhm. Ja. Stimmt.
Vielleicht nicht 200, ne, aber so in dem Range.
Ja. Fehlt's. Was sind dann so vielleicht so ein bisschen so der Ausblick für Strähle? Was sind so die Next Steps, die noch kommen bei Strähle? Was kommt noch bei dir? Du bist ja, also Lukas ist ja ein höchst ambitionierter Paddle-Spieler, deswegen weiß ich gar nicht, ob der noch so lange in Deutschland wohnen wird.
Der Strähle Paddle Court.
Weil es kann natürlich sein, dass Lukas vielleicht mal demnächst nach Spanien zieht.
Ja, vielleicht zum Kontext, wir gehen immer Paddle zocken und Moritz versagt kläglich trotz langjähriger Squash- und Tennis-Erfahrung.
Das ist wirklich traurig.
Das wird er jetzt bestreiten, aber ihr könnt ja mal mitkommen.
Lass jetzt einfach mal so über mich ergehen. Aber
Ausblick. More of the same, würde ich sagen. Also die Marke auf jeden Fall stärken, die Bildsprache weiter verfeinern und auf der anderen Seite die Kostenstruktur im besten Fall halt lean halten und sich über ja die Prozesse Gedanken machen. Also was kann man noch automatisieren? Wir nutzen auch viel zu wenig AI zum Beispiel, dass man die Sachen halt eben einbaut. Genau. Und da muss man ein bisschen schauen, wie sich der Markt entwickelt. Aber ich glaube, wenn man halt stark auf die organische Markenkomponente setzt, dann ist man nicht davon unberührt, aber das kann schon gut funktionieren.
Aber so gesehen, du bleibst auch erstmal, Strähle erstmal noch ein paar Monate, Jahre erhalten. Und
ja, macht Spaß und das ist auch der Way to go. Ich weiß nicht, also wir sind ja gerade Deutschland fokussiert oder Dachraum. Kann sein, dass man halt nochmal ein paar andere Märkte antestet. USA zum Beispiel auch super spannend. Muss man natürlich jetzt abwarten, wie sich das entwickelt auch, aber ja.
Würdest du eher internationalisieren oder würdest du eher so ein Thema wie Marvin mit einer kranken minimalistischen Rennshorts, Beispiel Laufhose oder sowas?
Du meinst eher Portfolio erweitern?
Portfolio erweitern oder direkt sowas wie USA expandieren?
Ich glaube parallel.
Parallel?
Also Produktentwicklung findet immer statt, wir nehmen immer neue Sachen hinzu, sortieren Farben aus, nehmen neue hinzu, ich glaube das kannst du nicht pausieren. Mhm. Parallel musst du aber gucken, dass du halt auch im Zweifel neue Märkte erschließt. Ne?
Mhm. Cool. Wann können wir uns dann effektiv sozusagen hier in Köln einen Paddelplatz leisten, wenn es so weitergeht? Wann kannst du hier einen hinsetzen? Weil die Marktlage ist ja wirklich für so Abendspieler bei uns wirklich, wirklich grauenvoll geworden, das muss man ja mal sagen.
Dann melde ich mich nochmal privat.
Okay. Ich glaube, es dauert nicht mehr so lange. Ich denke mal, so in einem Jahr könnten die Leute mal hier anfragen, ob die mal auf unserem Paddelplatz vielleicht mal eine Runde spielen dürfen.
Ja, aber dann gibt's auch Merch.
Safe. Aber es hat mir viel Spaß gemacht. Also vielen, vielen Dank für diese Stunde, die wir hier...
Zweite Frage ignorieren wir einfach.
Oh, wow. Also was gab's?
Wow. Wow. Wir haben ja 2 Fragen, die wir hier im Podcast gerade stellen. Die zweite Frage ist, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast? Und da bin ich jetzt gespannt, ob Moritz den auch rausgesucht hat.
Boah, die Frage habe ich gar nicht im Briefing gesehen. Leute, jetzt überrollt ihr mich. Der beste Ratschlag?
Ja.
Chill mal.
Chill.
Nein, ich meine es ernst.
Finde ich gut.
Ja. Finde ich gut, Alter.
Also
gut,
wirklich, also das ist genau das, was ich vorhin meinte, auch wenn es gut läuft, also ich bin zumindest eine Person, bei der ist das Glas meistens irgendwie halb leer. Es gibt Leute, bei denen ist es dann halt direkt super voll und die rasten aus, stellen 10 Leute ein. Aber ich glaube einfach, sich nicht verrückt zu machen, besonders wenn man halt so ein Markenthema hat und sich dem treu zu bleiben, was man am Anfang definiert hat, auch über Monate hinweg, ist super wichtig. Und auf der anderen Seite halt dann innehalten, Pause machen und vielleicht auch mal feiern.
Mhm. Ja. Kann Lukas gut, wissen wir alle.
Ja.
Und sich die Gedanken halt vorab zu machen. Ne? Also Preisstruktur, Marke, Kostenstruktur, Margenkalkulation, all diese Dinge, die dir später irgendwie auf die Füße fallen, dann startest du halt 2-3 Monate später oder du bist halt schon ein Jahr drin, aber es funktioniert einfach nicht. Ja, musst du halt vielleicht nochmal revidieren, aber hinten raus wird dir das sehr, sehr viel helfen.
Also lieber einen Schritt zurück, dann auf 2 Schritte nach vorne, ja, anstatt genau so halbe Schritte.
Geil.
Und vernachlässige den Rest deines Lebens nicht. Also ich glaube, das hat mir auch noch sehr viel geholfen. Paddle spielen, Freundin, Familie. Ja. Klar erfordert das viel Arbeit, aber das, man arbeitet in anderen Bereichen einfach besser. Glaube ich, wird einem auch jeder andere sagen. Wenn
du ausgelassen, also einfach ausgelassener bist.
Ich mache das Sport zum Beispiel, mache ich teilweise viel zu selten. Ich gehe viel zu selten saufen.
Also viel zu selten saufen,
ja, habe ich mir gerichtet. Laufen wollte ich natürlich sagen. Und setze mich dann auch mal zu selten aufs Rad. Genau, oder Paddle spielen, probieren wir auch irgendwie in Konstanz reinzubekommen, aber oftmals fällt es dann irgendwie runter.
Ja, klar.
Und wenn wir zocken gehen und ich nach Hause komme, ich habe einfach einen kleinen Kopf und kann mich nochmal vielleicht andere Themen dran setzen oder so. Ne?
Ja. Finde ich auch einen guten Punkt. Also muss man einfach sozusagen sich immer wieder vor Augen halten, wie wichtig auch einfach so Sport im Gründeralltag ist oder allgemein so einfach zu sagen so. Weil ich glaube, also ich kann das irgendwie nicht so gut, wenn es irgendwie mittelmäßig läuft oder sonst irgendwas, bin ich halt irgendwie dann auch irgendwie recht. Das nimmt mich persönlich recht mit, aber sozusagen, solange Sport noch die Komponente ist, passt das für mich. Aber auch zu sagen, so, ey, da fahre ich jetzt mal zu den Eltern, da kümmere ich mich um meine Familie, da geht es zu den Freunden und sonst irgendwas, ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Ausgleich, den viele Leute einfach dann nicht machen.
Ja. Häkchen dran, unterschrieben.
Top.
Kaufe ich.
Danke für deine Zeit, Lukas.
Und ja, danke euch für die erneute Einladung.
Nach Monaten, Termin kommt dann gleich. Ja. Vielen, vielen Dank. Also geiles Konstrukt, geiles Update, viele Insights.
Hat Spaß gemacht.
Ich bin mal gespannt, wo es hingeht. Ich kann leider nicht mehr nachgucken, aber wir sind ja noch im guten Kontakt.
So ist es. Ciao, ciao. Danke fürs Zuhören.
Sehr gerne.
Bye.